Auch heute wird uns das Thema der Gleichnisse weiter beschäftigen. Das geht ja schon in den vergangenen Wochen so. Wobei das, was wir, die Geschichten, die wir heute miteinander lesen werden, die uns beschäftigen werden, sind jetzt nicht typische Gleichnisse, sind Geschichten, die Jesus erzählt, um etwas zu beschreiben über das, was Gebet ist und Gebet meint. Das Interessante ist, wir lesen das gleich aus dem Lukas-Evangelium und ihr werdet dann vom Zusammenhang vielleicht auch irgendwie entdecken, dass euch das bekannt vorkommt, weil Matthäus hat auch in seinem Evangelium etwas darüber geschrieben, denn es geht eigentlich ums Vaterunser. Nur wir sind hier im Lukas-Evangelium und es ist irgendwie ein bisschen anders. Lukas war ja höchstwahrscheinlich Arzt, hatte hellenistischen Hintergrund, also er sprach ein gutes Griechisch, oder das sieht man oder liest man dann. Es gibt ja so dieses lukanische Doppelwerk, also das Evangelium und die Apostelgeschichte, die ihm zugeschrieben werden. Und er war ein Begleiter, soweit wir das heute verstehen, war ein Begleiter des Paulus auf seinen Reisen und hat eben damit das Evangelium verkündet. Aber sein Hintergrund war eben der hellenistische. Und im Griechentum, also im Hellenismus, ist ja so, dass das Gottesbild, anders als zu den jüdischen Glauben, dann zu dem christlichen Glauben und dann hinterher auch zum muslimischen Glauben, ein polytheistisches Gottesbild, was man dort hatte. Die Welt der Götter war sehr hierarchisch auch aufgebaut, also so im Pantheon saßen so die Hauptgötter und der Gottvater, der über allem stand, das war Zeus. Und Dann ging es eben darum, sich auch mit diesen Gottheiten zu beschäftigen. Und das ist ja das, was Gebet auch meint, dass wir eben versuchen, mit den Göttern irgendwie in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu reden oder mit Gott in Kontakt zu kommen und mit ihm zu reden. Und das war im Hellenismus eigentlich ganz genauso. Das Besondere aber im Hellenismus ist, dass der Grundgedanke in Bezug auf das, was die Beziehung zwischen Gott und Menschen ausgemacht hat, war so der Gedanke des Austausches. Also das ist das, was wir bis heute dann auch so kennen, auch in den Beziehungen, die wir so pflegen, dass so eine Hand wäscht die andere. Zum Beispiel. Das ist so diese Logik, die sich dahinter verbirgt. Oder dass man sich eben auch auf Freunde dann damit macht. Wir haben ja vor, ich glaube, 2-3 Wochen war es ja, uns mit der Geschichte beschäftigt, wo Jesus sagt, wir sollen uns mit dem ungerechten Mammon Freunde machen. Und das ist eben diese Austauschgeschichte. Ich gebe dir dieses und du gibst mir jenes. Und das war das, was die Beziehung, die Gottesbeziehung auch im Wesen dann auch im Hellenismus ausgemacht hat. Und von daher war der wesentliche Kult und der Mittelpunkt eben der Religiosität das Opfer. Man opferte eben, um den Göttern zu geben. Und jetzt ist im Hellenismus ein bisschen anstrengender, weil im Judentum, Christentum und so, da haben wir nur einen Gott. Aber da gibt es eben diese vielen Götter, also diese 12 Hauptgötter, nicht nur Zeus, dann kommen noch ein paar dazu und dann so die ganzen Nebengötter und. Und da muss man schon mal gucken, dass man bei dem richtigen, also für die entsprechende Lebenslage, bei dem richtigen Gott auch ankommt. Also es war nicht so einfach. Und wir wissen ja, wie man das macht, wenn man jetzt so durch eine Gruppe sich verbal durchmanövrieren möchte, dann muss man rufen und muss man schreien und muss man auch wiederholen, damit man irgendwie gehört wird. Weil die Götter hatten ja auch alle viel zu tun. Es ist ja nicht so, dass die nur arbeitslos da oben saßen. Also die haben jetzt keine körperliche Arbeit vollbracht. Also ganz so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Aber die hatten ja auch zu tun und man muss irgendwie zu ihnen durchdringen. Und das spielt sich so ein bisschen wieder. Also wir wissen bei Lukas nicht so genau, wie viel er davon mitbekommen hat. Also wann er sich bekehrt hat, wann er den christlichen Glauben übernommen hat. Aber das war eben eigentlich so seine Prägung. Und von dieser Prägung her versteht man auch, warum er, also es geht ja um das Vaterunser dann auch, warum er dann an diesem Punkt ein bisschen anders das beschreibt, als Matthäus das tut. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Aber die Jünger Jesu kam eben zu ihm und fragten dann oder sagten dann, und so beschreibt Lukas das, Herr, lehre uns beten. Weil die Jünger des Johannes, die haben das auch gelernt von ihrem Meister, und bring du uns doch auch das Beten bei, und dann kommt eben so das Vaterunser. Also Gebet ist schon so eine Geschichte, und das entdecken wir, die in allen Kulturen und Religionen so vorkommt, auf unterschiedliche Weise, aber sie kommt überall vor. Und es gab ja mal diese Umfrage eben in einer Schule oder diese Frage in einer Grundschule, da hat die Lehrerin eben gefragt, ob sie das mit dem Betenden kennen, und dann meldete sich so die kleine Sibylle und sagt, ja, wir beten immer vorm Essen. Super. Und dann meldete sich eben der kleine Max und sagte, das brauchen wir nicht, meine Mama kann kochen. Also ist so die Frage, was Gebet eigentlich meint und was Gebet eigentlich auch will. Und dieses Denken, was es sich auch im Christentum so an einigen Stellen dann auch ausgebreitet hat, dieses Denken ist eben ein Denken, was eigentlich so aus dem von den Griechen herkommt oder auch aus anderen Kulturen. Und die Frage ist, ob es das ist, worum es beim Beten dann auch so geht. Ich lese uns mal etwas, was Paulus dann schreibt, was Lukas dann schreibt, eben in diesem Zusammenhang, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, lehre uns beten, und Jesus ihnen dann erst das Vaterunser beibringt. Und dann geht es weiter, und das ist die Geschichte vom bittenden Freund. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Eine Geschichte, die Jesus eben hier erzählt im Zusammenhang mit dem Gebet, mit dem Vater unser. Und eine Geschichte, die man ja auch gut irgendwie erstmal intellektuell nachvollziehen kann, wobei man inhaltlich vielleicht sagt, naja, jetzt muss man eben wissen, dass in der damaligen Zeit also ein orientalisches Haus auch anders aussah, als wir das heute haben. Also man drückt, wenn man die Tür öffnen will, nicht auf so einen Summer und dann geht die Tür auf, sondern es gab eigentlich im Haus in der Regel nur eine Tür, und die wurde von innen mit einem Balken dann gesichert, und man kann sich das gut vorstellen. Also es liegen alle im Bett und dann steht der Hausvater auf und fängt an, mit diesem Balken da zu hantieren. Da ist eigentlich das ganze Haus dann auch wach. Und so erzählt Jesus auch diese Geschichte, dass der Freund dann sagt, der Nachbar dann sagt, ich kann jetzt nicht aufstehen, weil dann werden alle hier wach und es geht irgendwie nicht. Und man merkt in der Weise, wie Jesus diese Geschichte erzählt, dass das, auch wenn es vielleicht ein verständliches Verhalten ist, eher ein untypisches Verhalten ist. Weil, und wir haben das am Donnerstag auch in der Bibelstunde auch nochmal so kurz gestriffen, der Herr Ruben hat das auch nochmal erzählt, Gastrecht war eigentlich heiliges Recht in Israel oder im Orient. Das ist ja so von dem Beduinen her kommt, wenn jemand kommt und eine Unterkunft braucht, etwas zu essen braucht, ist es heilige Pflicht, den aufzunehmen. Und so war das in dieser Geschichte auch. Er sagt, da ist mein Freund gekommen und er hat Hunger und ich habe nichts, was ich ihm zu essen geben kann. Und von daher ist es, ich sag mal, heilige Pflicht dieses Mannes, sich darum zu kümmern, dass sein Gast etwas zu essen bekommt. Und von daher ist diese Geschichte auch ein bisschen schwierig dann auch nachzuvollziehen unter diesem Vorzeichen, dass dieser Mann dann sagt, irgendwie, das funktioniert nicht. Aber Jesus sagt, und selbst wenn er nicht aufschließt und aufsteht, weil sein Freund vor der Tür steht, um dieses unverschämten Bittens hin, wird er dann die Tür aufmachen und ihm etwas geben. Wie gesagt, es geht bei dieser Geschichte um das Thema Gebet. Und in der zweiten Geschichte, die Jesus dann danach erzählt, da sagt er, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also mit diesen beiden Geschichten, also einmal von dem Freund und einmal von dem Vater, macht Jesus irgendwie deutlich, dass es eigentlich dass es hier um eine Selbstverständlichkeit geht. Wenn der Freund kommt und bittet, dann gibt man ihm etwas. Und wenn schon nicht aus der Freundschaft heraus eben, weil er so unverschämt bittet. Und auf der anderen Seite sagt Jesus eben, und wenn dein Sohn kommt und will einen Fisch, dann gibst du ihm doch keinen Stein. Und Jesus macht eben deutlich, und wie gesagt, immer auf das Gebet hindenken, das ist doch selbstverständlich, dass der Freund die Tür öffnet. Ist doch selbstverständlich, dass der Vater, und Jesus sagt, obwohl ihr böse seid, seinen Kindern Gutes tut. Das ist doch selbstverständlich. Und damit spannt Jesus eben diesen Bogen zu Gott hin, zum Vater hin, um deutlich zu machen, dass der Gott, an den wir glauben, das ist ein Gott, der ist wie ein Freund. Der Gott, zu dem wir beten, ist ein Gott, der ist wie ein Freund. Und er ist wie ein Vater. Das ist das, was Jesus dann mit diesen beiden Geschichten dann nochmal deutlich machen will, nachdem er den Jüngern das Vaterunser beigebracht hat. Wenn man jetzt aber weiß, wie Matthäus in diesem Zusammenhang über das Vaterunser redet oder was er dort von Jesus aufgeschrieben hat, dann staunt man ja ein bisschen. Weil bei Matthäus ist ja so, dass er sagt, im Zusammenhang mit dem Vater unser, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Ihr sollt eben nicht da viel Lärm machen, auf die Straßen gehen und, weil euer Vater weiß, was ihr braucht. Geh lieber in dein Kämmerlein und zieh dich zurück und bete dort. Und wie gesagt, bei Lukas ist das ja irgendwie ein bisschen anders. Er nimmt diese beiden Geschichten auch, oder gerade diese erste Geschichte, um uns was eigentlich zu sagen. Man lernt noch mal ein bisschen, wenn man dann auch zwischen diese beiden Geschichten guckt, denn da, die Verse habe ich gerade ausgelassen, denn da sagte Jesus, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also, eben anders als bei Matthäus, beschreibt Lukas das, was Gebet auch ist und meint, ich finde eben eher von seinem hellenistischen Hintergrund her. Und das war ja auch das, was ihn geprägt hat. Und jetzt könnte man diese beiden Geschichten natürlich nehmen und schön gegeneinander ausspielen. Ja, was denn jetzt? Ich muss nicht bitten, weil der Vater weiß, was ich brauche. Oder ich muss anklopfen, sonst wird mir nicht aufgetan, wenn ich das nicht tue. Also zwei eigentlich, ich sag mal, Blickrichtungen in Bezug auf das Gebet, die sich irgendwie nicht so richtig harmonisieren lassen, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Man muss sich diese Geschichten nochmal genauer angucken, die Jesus hier erzählt. Weil, wenn wir ja übers Gebet oft nachdenken, und ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir das auch in unserer Kultur, in unserer Religiosität oft so ein bisschen von, ich sag mal, diesem Bild der hellenistischen Religiosität irgendwie übernommen haben. Für uns ist Beten eben oft davon auch bestimmt, und nicht, dass das verboten wäre, aber dass wir sagen, Herr, guck mal, ich habe die Sorge, ich habe die Not, kümmere dich bitte darum. Wenn man diese Geschichte jetzt liest, von diesem Mann, der dann losgeht, um für seinen Gast, eben für seinen Freund, dann eben was zu essen zu besorgen. Was motiviert ihn eigentlich? Was ist eigentlich das, was ihn vorantreibt, was ihn dann eben klopfen und an der Tür schütteln lässt? Dass er selber was zu essen bekommt? Dass es ihm gut geht? Nein, er sagt, da ist ein Gast gekommen und der hat nichts zu essen. Also seine Motivation ist, dass sein Mitmensch etwas zu essen bekommt. Nicht, dass es ihm gut geht. Er hätte die Geschichte ja auch so erzählen, Jesus hätte ja auch die Geschichte so erzählen können, dass er sagt, ja, der kam von der Arbeit wieder, irgendwie hatte man vergessen, dann im Haus dort was einzukaufen, um noch was essen zu können am Feierabend und hat dann irgendwie gemerkt, irgendwie gibt es nicht mehr, gibt es nichts mehr zu essen, die Geschäfte haben zu, okay, ich gehe mal eben zu meinem Freund und zu meinem Nachbarn und frage an und sage, sag mal, kannst du mir mal irgendwie ein paar Brote und ein bisschen Butter, Eier leihen, damit ich mir was zu essen machen kann, weil ich habe so einen Kohldampf. Wäre ja auch eine Motivation, die man nachvollziehen könnte. Aber Jesus erzählt die Geschichte ihm anders und sagt, das, was diesen Mann antreibt und das, was ihn bitten lässt und zum Bittsteller werden lässt, ist die Not seines Mitmenschen. Und auch in der zweiten Geschichte bei dem Vater, da geht es ja darum, dass hier drin die Beziehung zu den Kindern ausgedrückt wird. Also der Vater, die Haltung dieses Vaters, und das ist das, was Jesus hier beschreibt, hat die Kinder im Blick und sagt, und selbst ihr, die ihr böse seid, habt doch Gutes für eure Kinder im Blick und lenkt da eben den Blick auch wieder weg von der eigenen Wirklichkeit hin zum anderen. Dass ihm geholfen werde, dass er eben etwas zu essen bekommt, was ihm hilft. Also man sieht, diese Geschichten, so wie Lukas sie erzählt, man kann natürlich sehr schnell auf die Idee kommen, okay, ich muss immer klopfen, klopfen, klopfen und dann wird mir aufgetan und ich bekomme, was ich brauche. Aber das ist hellenistisches Verständnis. Also ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen rumgeforscht, ich habe da nichts gefunden, also dass man eben opfert für den Sklaven, für den Armen im Lande. Nein, man opfert und man versucht, dieses Tauschgeschäft zu machen. Für wen? Ja, dass die Götter mich segnen und vielleicht noch meine Familie und vielleicht noch meine Verwandtschaft. Aber es geht dabei immer, bei diesem Opfer geht es am Ende immer um mich. Bei diesem Austausch geht es um mich. Ich gebe dir damit, du mir gibst damit, ich davon etwas habe. Und das ist etwas anderes als das, was Jesus hier erzählt, was Lukas so berichtet. Und dann werden wir am Ende ja nochmal mit hineingenommen. Und das ist ja so ein bisschen merkwürdig. Also nochmal. Und wenn ihr, die ihr böse seid, von euren Kindern oder euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch gute Gaben geben? Das wäre die logische Fortsetzung. Also, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern, also in der Lage seid, euren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel in der Lage sein, euch Gutes zu geben? Steht aber nicht. Sondern was da steht in der Geschichte und was Jesus sagt, und man fragt sich, wie kommt denn der jetzt da drauf, wird er euch Heiligen Geist geben. Also wenn man jetzt die erste Geschichte nimmt, also von Heiligen Geist, würde der Gast nicht satt werden. Natürlich kann man das hochtransformieren und so, aber was hat denn der Heilige Geist jetzt hier zu suchen? Also ist der Vater nicht der, der mir eben dann auch gute Gaben gibt, damit es mir gut geht? So wie ihr das mit euren Kindern macht, macht der Vater es mit mir? Nein, Jesus sagt, er wird euch Heiligen Geist geben. Und jetzt kommt es wieder auf Kleinigkeiten an, denn es steht hier im Griechischen nicht den Heiligen Geist geben, sondern Heiligen Geist geben. Und das ist ein Unterschied. Wenn im Griechischen hier steht, er wird euch den Heiligen Geist geben, dann geht es eher um, nach unserem christlichen Verständnis, um die Person des Heiligen Geistes. Und das ist, ja, gibt es ja auch zuhauf im Neuen Testament, dass es darum geht, dass die Person des Heiligen Geistes irgendwie uns dann gegeben wird. Aber was Lukas hier eben so beschreibt, eben ohne Artikel ist, und das meint dann ein bisschen was anderes, so wie ihr in der Lage seid, euch euren Kindern gute Gaben zu geben, so wird Vater euch Heiligen Geist geben. Und wenn Heiliger Geist hier ohne Artikel steht, dann meint das immer, ich sag mal, die Gaben des Geistes. Dann werdet ihr Heiligen Geist bekommen, der euch dann beseelt. Und dann geht es eben um diese Beseelung, die uns dann antreibt, die uns bewegt. Und da sagt Jesus, und das ist das, was diese Vorgeschichte auch ausmacht, dort, wo Heiliger Geist uns beseelt, auch in unserem Beten, da werden wir, wenn wir beten, eben nicht dafür beten, den lieben langen Tag, ach Herr, es zwickt hier und ich könnte ein bisschen mehr Geld und ach mit dem Essen und tralala, tralala, dann wird uns das vom Heiligen Geist nicht gegeben werden. Sondern wenn wir vom Heiligen Geist beseelt werden, dann werden wir Gott bitten. Aber für unseren Nächsten, natürlich auch für uns, wie gesagt, alles erlaubt, alles gut. Aber wenn unser Gebetsleben sich dann darin erfüllt, dass wir für uns und für unsere Lieben beten, dann ist das zu wenig. Sondern wenn Heiliger Geist unser Wesen und Beten bestimmt, dann werden wir in den anderen im Blick bekommen. So wie vor langer, langer Zeit Abraham in Sodom und Gomorra. Da stand Gott bis hier. Und er sagte, ich werde diese Stadt zerstören. Und dann lesen wir von Abraham, wie er ja mit Gott feilscht. Verständlich. Gott, bitte verschone mich und meine Familie. Meine Kinder, die können doch nichts dafür. Dann bitte. Und so betet er auf Knien und fleht Gott an. Ich verstehe ja, dass du sauer bist, aber bitte verschone mich und meine Familie. Wäre auch verständlich. Tut er aber nicht. Er sagt, Gott, wie kannst du dann die Gerechten mit den Ungerechten umkommen lassen, wenn es nur 50 in der Stadt gibt, die gerecht sind? Dann kannst du doch nicht diese Stadt auslöschen. Und Gott sagt zu ihm, du hast recht, wenn du 50 findest, will ich es nicht tun. Und jetzt sind wir auf dem Bazar. Dann sagt Abraham zu ihm, ja, aber wenn es nur 45 sind, also 5 weniger, dann sollen die sterben? Und Gott sagt, nein, wenn du 45 findest, dann will ich Sodom und Gomorra verschonen. Ja, aber es könnte ja sein, es sind nur 40, es sind nur 30, es sind nur 20. Und hier sieht man, dass das Herz dieses Mannes, der um diese Stadt ringt und um diese Menschen in dieser Stadt und dafür betet, und am Ende entdecken wir, dass Sodom und Gomorra untergeht, weil es diese Gerechten nicht gibt. Aber man sieht in dieser Geschichte das Herz dieses Mannes, der darum ringt und dafür betet, dass Gott dieses Volk verschont, dass Gott diese Stadt verschont. Er betet nicht dafür, dass er heil aus der Geschichte rauskommt, sondern er betet dafür, dass Gott die Menschen verschont, die Gerechten wie die Ungerechten. Oder Mose, als er in der Gegenwart Gottes war, bekam er ja die Steintafeln mit dem Zehngebot und hat sie dann zerbrochen, weil er sauer war über sein Volk, die ein goldenes Kalb sich gegeben haben und das angebetet haben als ihren Gott. Und so wie Mose sauer war, war Gott auch enttäuscht von seinem Volk. Und dann ging er eben nochmal in die Gegenwart Gottes und schrieb die Tafeln neu nach dem Auftrag Gottes. Und dann lesen wir an dieser Stelle auch, wie Mose mit Gott ringt und sagt, verschone mein Volk. Du, der du barmherzig und gnädig bist, verschone mein Volk. Da sieht man die Herzenshaltung dieses Mannes, der mit Gott um sein Volk ringt und nicht sagt, warte, ich muss noch meine Familie da rausholen. Ich muss doch gucken, dass wir irgendwie, könntest du so gnädig sein? Nein, Mose betet anders. Er betet für sein Volk und für die Menschen, dass sie verschont werden. Und da sieht man eben die Herzenshaltung dieses Mannes. Und viele Jahre später hören wir diesen Jesus, wie er am Kreuz betet. Nachdem man ihm eben das Kreuz geschlagen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man sich das so anschaut, wenn man sich eigenes Leid vor Augen führt, was andere einem zugefügt haben und was dann in uns aufkommt für eine Wut und für Wunsch nach Vergeltung. Und auch dieser Mann betet dann: Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Herr, vergib meinen Peinigern. Vergib denen, die mir das angetan haben. Sie wissen nicht, was sie tun. Gebet kann eine ganz unterschiedliche Richtung haben. Und Lukas erzählt es aus seinem Background, mit seiner kulturellen Prägung, aber macht deutlich auch, worum es geht im Gebet. Natürlich dürfen wir mit unseren Sorgen und Nöten zu Gott kommen. Natürlich sind wir eingeladen, ihm zu sagen, wo uns der Schuh drückt. Natürlich. Aber wenn unser Gebetsleben sich darin erschöpft, vielleicht sogar darin seinen Schwerpunkt hat, dann sollten wir uns ein Beispiel nehmen an diesen Männern und auch an Frauen, die ein anderes Gebetsleben hatten. So wie unser Herr, der am Ende gebetet hat: Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Abraham hat damals mit Gott gefeilscht und immer weiter nach unten. Und die Gerechten haben nicht ausgereicht. Das Evangelium erzählt uns, dass am Ende der eine Gerechte, der für uns sein Leben gegeben hat und geopfert wurde, uns Frieden mit Gott gebracht hat. Und die wir aus diesem Frieden heraus leben, sollten uns nicht den Horizont so weit einschränken und verengen lassen, dass wir dabei nur uns und unsere Lieben, vielleicht unsere Gemeinde im Blick haben, sondern immer wieder neu den Horizont weiten lassen, dass wir die Menschen in dieser Welt, in unserer Nachbarschaft, in dieser Stadt, ja, auf diesem Planeten im Blick haben und für sie beten und uns dann bewegen lassen, das Nötige zu tun. Wie der Freund, der auch zu einer unmöglichen Zeit unverschämt sich auf den Weg gemacht hat und gesagt hat: Mach mir die Tür auf, mach sie auf. Ich brauche deine Hilfe, damit ich meiner heiligen Pflicht nachkommen kann. Amen.